sehr geehrte Zuhörer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es freut mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich unseren Marktupdate eingewählt haben. Mein Name ist, wie gesagt, Thomas Wiedenmann und ich verantworte den ETF-Vertrieb in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Allen Teilnehmern aus Deutschland wird die Präsentation im Nachgang zugeschickt. Die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz müssen sich bitte an ihre Amundi-Ansprechpartner dazu wenden. Wie eben auch schon anmoderiert, über das Chatfenster können die Teilnehmer jederzeit Fragen an die Referenten stellen. Diese kann eben nur der Referent sehen, nicht der gesamte Teilnehmerkreis, nur damit Sie sich nicht wundern. Die Fragen versuchen wir dann im jeweiligen Nachgang des Vortrags in einem kurzen Q&A zu beantworten. Wir gehen davon aus, dass wir nicht alle Fragen in der kurzen Zeit beantworten können und werden daher die Fragen an die jeweiligen Amundi-Ansprechpartner weitergeben. Okay, was ist heute das Thema der Präsentation? Wie es heute Morgen im Radio genannt wird, wurde eine Art Krisencocktail. Ja? Also es wird wirklich viel besprochen, mit dem wir uns in der aktuellen Situation auseinandersetzen müssen. Und natürlich wichtiger noch, was bedeutet das für die Märkte und wie können Sie, unsere Kunden, darauf reagieren? Mich freut es daher, besonders diesen Call eben heute zu moderieren, da ETFs ja schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie in Zeiten wie diesen eben gerne eingesetzt werden, um Portfolien schnell und effizient auf neue Marktbegebenheiten auszurichten. Zuerst wird wie gewohnt unser Amundi Deutschland CRO Thomas Kruse ein fundiertes Update zu den Märkten geben und im Anschluss daran freue ich mich, dass wir Herrn Professor Dr. Niklas Potrafke vom IFO-Institut gewinnen konnten, der eben Einschätzungen abgeben wird zur aktuellen Lage und gewisse Ausblicke geben. Jetzt aber erstmal das Wort an Thomas Kruse.
Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich freue mich, Sie nach der kurzen Sommerpause heute wieder beim CIO-Call begrüßen zu können. Der Thomas Wiedenmann hat es gerade gesagt, ETFs wären durchaus eine Anlageform, indem man schnell auf sich verändernde Marktentwicklungen reagieren kann. Und ehrlicherweise gesagt, davon hatten wir über die letzten 2 Monate genügend. Insofern werde ich heute versuchen, im Rahmen der aktuellen Entwicklung auch die letzten 2 Monate ein Stückchen weit mit einzubinden und Ihnen dann einen Ausblick für die verbleibenden Monate dieses Jahres zu geben. Schauen wir dabei zuerst mal auf die aktuellen Themen. Wenn wir auf die Konjunktur achten, dann ist es jetzt nicht mehr nur die relativ einseitige Interpretation der Inflationszahlen, wie wir sie noch im ersten Halbjahr gehabt haben und daraus abschätzend, wie restriktiv die Notenbanken agieren werden, sondern vielmehr auch, wie weit denn diese restriktive Notenbankpolitik tatsächlich die Wirtschaft abbremsen, wenn nicht sogar in eine Rezession führen wird. Also insofern, die Inflation wird immer unter dem Aspekt gesehen, wie weit tatsächlich die Konjunktur Schaden nehmen könnte. Hintergrund ist sicherlich das Notenbankertreffen in Jackson Hole von letztem Monat, wo klar gemacht worden ist seitens der Notenbanker, man wird in erster Linie in diesem Spannungsfeld aus Inflation, Konjunktur und Notenbankpolitik vor allen Dingen auf das Thema Inflation achten und im Zweifelsfall auch in Kauf nehmen, dass die Konjunktur unter Umständen, wie man sich ausgedrückt hat, ein paar Schrammen bekommen könnte. Vor dem Aspekt jetzt auch die aktuellen Inflationszahlen, die zwar in den USA mit 8,3% leicht niedriger gekommen sind, wenn man sich allerdings die Kerninflation anguckt oder auch das, was erwartet worden war, so sind sie deutlich höher ausgefallen. Und das hat dann auch an den Aktienmärkten innerhalb eines Tages zu Wertverlusten von 4-6%, also eine relativ deutliche und heftige Reaktion mit sich geführt, woran man sehen kann, wie sensibel man momentan auf das Thema Inflation, Notenbankpolitik und Konjunkturabschwächung, wenn nicht gar Rezession reagiert. Wir sehen erste konjunkturelle Schwächen in den USA. Der Immobilienmarkt schwächt sich hier deutlich ab. Die Nachfrage ist um 30% gesunken. Andererseits kann man aber klar sagen, der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin insgesamt sehr fest auf einem Niveau, was sogar, was die Arbeitslosenrate betrifft, niedriger ist als das, was wir noch vor Corona tatsächlich gehabt haben. In der Eurozone ist natürlich das Thema Energiepreise eins der Hauptthemen und auch die Sorge, wie weit wir denn durch den Winter kommen werden, was die Gasspeicherstände betrifft. Darauf gehe ich an geeigneter Stelle noch etwas näher ein. Aber auch bei uns ist die Inflationsrate auf über 9% gestiegen und auch das hinterlässt Spuren bei der Wirtschaft. Die Einkaufsmanager-Indizes sind auf 48,9% und damit unter 50 gesunken, was auf Sicht von 6 Monaten auf eine deutliche Abschwächung, wenn nicht gar auf eine Rezession hindeuten würde. Deutschland in diesem Falle sogar noch etwas tiefer, bei 47,7 Punkten. Entsprechend auch schlecht die konjunkturelle Erwartung seitens der Volkswirte, der ZEW-Konjunkturerwartungen hier auf 61,9 Punkte runter, was der tiefste Stand generell ist, und auch das Verbrauchervertrauen der Konsumenten vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Wirtschaft und der hohen Preise auf einem historischen Tiefstand von 36,5. Die Notenbanken haben in der Vergangenheit reagiert, die EZB ihren ersten Zinsschritt im Juli mit 50 Basispunkten, wo ursprünglich vielleicht 25 erwartet worden waren, und auch jetzt in der vergangenen Woche mit 75 Basispunkten, wo vielleicht auch nur 50 Basispunkte erwartet worden waren. Um vielleicht an dieser Stelle schon vorauszunehmen, wir erwarten jetzt für die kommenden EZB-Sitzungen im Oktober einen weiteren Schritt in Höhe von 75 Basispunkten, im Dezember von 50 Basispunkten und dann möglicherweise bereits einen letzten Zinsschritt im Februar 2023 in Höhe von 25 Basispunkten. In den USA sind wir inzwischen auf einem Zinsniveau von 2,25 bis 2,50 angekommen. In der kommenden Woche wird jetzt debattiert, ob wir aufgrund der hohen Inflationsdaten tatsächlich auch einen Schritt um einen gesamten Prozentpunkt bekommen könnten. Wir bleiben hier zunächst mal bei 75 Basispunkten und gehen davon aus, dass wir bis Jahresende oder Anfang nächsten Jahres tatsächlich Zinserhöhungen bis zu einem Wert von aktuell 4% bekommen werden. Die Energiepreise sind politisch auch eins der entscheidenden Themen. Wir haben hier in Deutschland die Diskussion um ein drittes Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden, um damit tatsächlich auch soziale Ungerechtigkeiten abzudämpfen, was sicherlich notwendig ist. Europatechnisch steht die Parlamentswahl in Italien vor der Tür am 25.09., wo momentan zumindest ein Mitte-Rechts-Bündnis nach den Umfragen vorne ist. Wenn man sich die Performance seit Monatsanfang anschaut, und auch später gehe ich nochmal auf die Gegenbewegung im Juli-August ein, seit Anfang September waren wir eigentlich zumindest an den Aktienmärkten im Plus, bis auf die den Tag der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen. Da haben die amerikanischen Märkte tatsächlich, was die Aktien betrifft, ins Minus gedreht. Und wir haben deutliche Zinsanstiege auch, wenn man es mal schaut, in Relation zu Mitte Juli. Da waren wir in Deutschland zum Beispiel fast einen gesamten Prozentpunkt tiefer. Aktuell notieren wir bei 1,76 und im amerikanischen Bereich, was 10-jährige Treasuries betrifft, bei 3,45. Auch sicherlich ein interessanter Wert, auf den wir noch etwas näher eingehen werden. Schauen wir jetzt allerdings mal auf die Inflationsentwicklung. Lange Zeit haben wir geglaubt, dass die Inflation einigermaßen temporär sein könnte. Tatsächlich aber seit Jahresbeginn, und das habe ich jetzt schon oft erzählt, hat sich herausgestellt, die Inflation ist sehr viel nachhaltiger. Man sieht es auf der linken Seite für die USA, gerade wenn man auch sich anschaut, die sogenannte Kerninflation, das sind die dunkelblauen Säulen, das heißt die Inflation ohne Nahrungsmittelpreise und Energiepreise, ist jetzt im letzten Monat mit 6,3% gegenüber den Vormonaten nochmal wieder angestiegen, während die sogenannte Headline Inflation, also die Inflation inklusive Nahrungsmittel und Energiepreise, sogar etwas gesunken ist. In Summe ist das Niveau deutlich höher als das, was wir in der Eurozone haben, wenn Sie auf die rechte Seite schauen. Die Headline Inflation zwar auf gleichem Niveau, bei uns allerdings das Thema in erster Linie die Energieabhängigkeit und die hohen Strom- und Energiepreise, die sich jetzt auch langsam über die Stadtwerke-Rechnungen, also die lokalen Versorger, in die Haushalte hineinfrisst. Tatsächlich sind wir aber gemessen an dem, was zurzeit abgerechnet wird seitens der Stadtwerke und dem, was wir am Spotmarkt haben, ist immer noch ein Verhältnis von, der Spotmarkt ist ungefähr 2 bis 3 Mal höher als das, was aktuell abgerechnet wird. Da steht uns also durchaus noch einiges bevor. Der Grund allerdings natürlich, warum die Notenbanken so restriktiv agieren, speziell in den USA auch deshalb, weil wir natürlich diese Inflation bereits seit einem sehr viel längeren Zeitraum haben, als das in Europa der Fall ist. Wenn wir mal eine Seite weiterschauen, dann sieht man, dass wir deutlich reagiert haben aufgrund dieser Zinsanstiege. Man muss sagen, so eine Zinsanhebung seitens der Notenbanken hat einen Nachlauf in Höhe von 6 bis 12 Monaten, bevor sie sich tatsächlich dann auch wirklich widerspiegelt. Wir sehen, wie gesagt, erste Vorboten am Häusermarkt, wo natürlich Kredite sehr viel teurer geworden ist und dementsprechend die Nachfrage deutlich sinkt. Wir haben unsere Konjunkturerwartungen insofern deutlich angepasst. Sie sehen hier die roten Balken, jeweils sind die Prognosen von Mitte Februar, also noch vor dem Ukraine-Krieg. Da hatten wir in Amerika eine Erwartung von 3,6% für 2022, die wir jetzt auf 1,6% reduziert haben und in Europa eigentlich von 4,2%, die jetzt bei 2,9% liegt. Das Entscheidende ist aber, dass wir für 2023 für die Eurozone inzwischen nur noch von 0,3% ausgehen und Amerika auch nur noch von 1,0%. Und das eigentlich vor dem Hintergrund, dass wir lange Zeit geglaubt haben, dass speziell die Eurozone jetzt nach der etwas längeren Lockdown-Phase in 2022 zu alter Dynamik zurückkommen würde. Wie gesagt, die hohen Energiepreise, die Inflation, die Notenbankpolitik, aber auch der Ukraine-Krieg drücken hier deutlich auf die Wirtschaftsleistung und die Wirtschaftserwartung. In diesem Zusammenhang vielleicht sehr interessant zu erwähnen, das IFO hat seine Herbstprognose herausgegeben und erwartet für Deutschland in diesem Zusammenhang tatsächlich sogar einen Rückgang der Wirtschaft um minus 0,3% für 2023. Also sicherlich insofern noch eine etwas vorsichtigere Einschätzung als die wir bereits haben. Gehen wir eine Seite weiter, dann schauen wir uns mal das Phänomen an. Wie ist denn im Juli, August eigentlich zu dieser ja doch sehr deutlichen Gegenbewegung kommen könnte? Lange Zeit haben wir geglaubt, dass die Notenbanken dann eventuell bremsen würden, wenn dann deutliche Bremsspuren auch tatsächlich in der Konjunktur zu sehen werden. Das erste Halbjahr war insofern extrem negativ, dass eigentlich alle Assetklassen nahe ihrer Tiefstände und das auch im zweistelligen negativen Bereich notiert haben. Exemplarisch hier die Zinserwartung vom 20. Juni, dargestellt als die hellblaue Linie, wo man für die US-Notenbank angenommen hat, dass man die Zinsen bis in den Bereich von 3,75 bis circa Mitte 2023 wird anheben und danach eigentlich auch für den weiteren Verlauf ja zwar eine abflachende Zinsstrukturkurve oder Zinskurve zu erwarten ist, aber nicht großartig Zinssenkungen. Wie gesagt, mit den ersten Anzeichen, dass die Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen wird, Ende Juni, Anfang Juli, hat man diese Erwartungen zumindest insofern genommen, um zu sagen, okay, jetzt wird die Notenbank etwas weniger restriktiv agieren. Und man sieht es an diesem Fed Fund Forward, dass man tatsächlich schon für den Jahreswechsel 2022/23 oder sagen wir Januar, Februar erwartet hat, dass wir den Hochpunkt bei den Zentralbankzinsen auf einem Niveau von ca. 3,25, 3,50 hätten erreichen können und bis Ende des Jahres 2023 schon die ersten Zinssenkungen hätte sehen können, damit die Konjunktur nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hat in den Aktienmärkten durchaus viel Fantasie ausgelöst und dementsprechend auch den Eurostoxx um 11% und den S&P 500 sogar um 15% nach oben gezogen. Jackson Hole allerdings hat ganz klar gemacht, dass das Zentralbanktreffen in den USA, die Zentralbanker werden in erster Linie die Inflation bekämpfen. Und dementsprechend ist kaum Raum tatsächlich für Zinssenkungen, denn ich habe es unten rechts hingeschrieben, wir erwarten für das kommende Jahr in den USA immer noch eine Inflationsrate von 4,0 und für die Eurozone sogar von 5,7%. An dieser Stelle auch nochmal der Verweis auf die IFO-Studie, die für Deutschland im nächsten Jahr sogar einen Anstieg der Inflation auf 9,3% erwartet, kommen von 8,1% für dieses Jahr. Wenn man mal eine Seite weiterschaut, sieht man auch, was wir dementsprechend vom Mai diesen Jahres bis in den August nochmal an unseren Prognosen korrigiert haben. Die Bruttoinlandsproduktseite hatte ich Ihnen schon ansatzweise das Jahr genannt. Hier sieht man, dass wir in der Eurozone sogar zwischenzeitlich mal pessimistischer gewesen sind aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges und eines möglichen Gaslieferstopps bereits sehr früh im Jahr. Jetzt inzwischen gehen wir von 2,9% für dieses Jahr aus, nächstes Jahr aber wie gesagt nur 0,3%. Viel spannender aber die rechte Seite, unsere Abänderung der Inflationsprognosen. Alles nach oben, sprich 8,1% für die USA in diesem Jahr, 4,0% im nächsten Jahr, sehr deutlich nach oben auf die 5,7% innerhalb der Eurozone. Insofern kein Raum, wie ich bereits sagte, dass die Notenbanken hier tatsächlich ihre Zinspolitik etwas expansiver oder weniger restriktiv gestalten können. Ein Grund dafür sehen wir auf der nächsten Seite, und ich sprach bereits an, das wird sicherlich eine der Größen sein, auf die die US-Notenbank am stärksten schauen wird. Das ist der Arbeitsmarkt auf der einen Seite, hier die dunkelblaue Linie. Hier sind wir auf einem Niveau von 3,5% per Juli gewesen für den August. Leicht angezogen auf 3,7%, was die Arbeitslosigkeit betrifft, ohne dass tatsächlich die neu geschaffenen Stellen enttäuscht haben. Hintergrund ist hier, dass viele Teilnehmer des Arbeitsmarktes, die nach der Corona-Krise noch nicht wieder an den Markt zurückgekommen sind, jetzt tatsächlich zum ersten Mal sich auch nach einem Job umschauen oder vielleicht auch einen zweiten Job umschauen, wenn man im Prinzip insofern die Zahl der Teilnehmer am Arbeitsmarkt etwas erhöht sieht, verändert sich natürlich auch die Arbeitslosenrate. Die ist etwas angestiegen auf 3,7%. Viel entscheidender ist aber das Thema Lohnsteigerungen und damit auch so ein bisschen diese Thematik Lohnpreisspirale. Bereits seit Mitte letzten Jahres haben wir Lohnsteigerungen in Amerika von ca. 5,5%, und das heizt natürlich auch ein Stückchen weit die Inflation an oder hält sie zumindest auf einem hohen Niveau, sodass sie sich auf diesem Niveau auch ein Stückchen weit stabilisiert, ist mit der Grund, warum gerade auch die Kerninflation auf einem relativ hohen Niveau verharrt. Das ist also sicherlich einer der Stellschrauben, wo die Notenbank hinschauen wird, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die Lohnsteigerungen ein Stückchen weit runterkommen, dann geht es für die US-Notenbank eigentlich erst in die richtige Richtung. In Europa haben wir auf der rechten Seite, ausgehend von der Studie der Bundesnetzagentur aus dem Juli, tatsächlich auch mal eine Schätzung gemacht, was es denn bedeuten würde, wenn wir bereits im Juli tatsächlich einen kompletten Lieferstopp russischen Gases bekommen hätten. Inzwischen haben wir ihn, glücklicherweise aber auf einem ganz anderen Füllstand, als jetzt die Bundesnetzagentur damals im Juli angenommen hat. Wir sind aktuell bei 88,3%, was unsere Gasspeicherfüllstände betrifft. Haben also eine gute Chance, würde ich mal behaupten, durch den Winter zu kommen, ohne dass es zu Gasrationierungen kommen wird. Tatsächlich kann man das aber nicht genau sagen, weil es ist A, vom Wetter abhängig, und zum anderen muss man auch sagen, auch davon abhängig, wie weit die Haushalte bereit sind, ihren Gaskonsum, würde ich mal sagen, etwas zu reduzieren. Die Industrie ist vorweggegangen, hat eigentlich bis Mitte des Jahres ihren Gasverbrauch um 5-8% reduziert, und allein im August lag der Gasverbrauch in der Industrie 22% unter dem Niveau, was wir noch vor einem Jahr gehabt haben. Für den Fall aber, dass tatsächlich wir nicht durch den Winter kommen sollten, dann kann das hier so eine Illustration noch sein. Wie gesagt, das war berechnet auf der Basis, dass wir im Juli einen Gaslieferstopp bekommen hätten. Das hätte uns im laufenden Jahr 1,4% unserer Bruttoinlandsproduktprognose gekostet. Vor allen Dingen aber im nächsten Jahr 3,3%. Also wenn ich sage, wir erwarten für nächstes Jahr 0,3% plus, dann wären wir dann deutlich negativ bei -3% rausgekommen. Wie gesagt, wir sind jetzt ein Stückchen weiter. Ganz so düster, würde ich sagen, ist die Welt nicht. Aber dennoch bleibt dieses Thema Gasversorgung sicherlich ein Unsicherheitsfaktor. Vor allem auch aufgrund der hohen Preise, die das konsumierbare Einkommen der Haushalte deutlich belastet und dementsprechend auch in Europa stärkere Einschnitte, was die Konjunktur betrifft, hinnehmen wird müssen, sodass wir hier auch davon ausgehen, dass wir möglicherweise über den Jahreswechsel bereits in eine Rezession kommen. Gehen wir eine Seite weiter. Da sieht man dann auch, wo wir uns momentan befinden, was die Kapital, speziell die Rentenmärkte betrifft. Wie gesagt, wir haben inzwischen relativ hohe Zinssätze erreicht, auch über die längeren Laufzeiten, wenn Sie auf die rechte Seite schauen. Und hier die roten Balken, dann sind wir in den USA bei ca. 3,3, aktuell sogar bei 3,45%. Auf Sicht von 12 Monaten erwarten wir keine höheren Zinssätze mehr, auch vor dem Hintergrund, wie ich sagte, dass wir glauben, die Zentralbank wird ihre Zinsen bis allenfalls 4% im Moment anheben. Alles natürlich vor dem Hintergrund, dass die Konjunktur tatsächlich abkühlt. Sollte sie sich als deutlich robuster erweisen und die Notenbank nachlegen müssen, dann werden wir wahrscheinlich unsere Konjunkturprognosen etwas reduzieren müssen. Und dementsprechend sind wir dann auch noch nicht über den Peak, was die sogenannten Zinssätze betrifft, hinüber. In Deutschland auf der anderen Seite sind wir aktuell bei einem Niveau von 1,75. Hier erwarten wir auch aufgrund der Verzögerung seitens der Notenbank, seitens der EZB, dass die 10-jährigen Zinsen noch auf ein Niveau von 1,8 bis 2% steigen auf Sicht von 12 Monaten. Aber auch dann sollten wir im Prinzip die Hochpunkte überschritten haben. Also insofern, in Summe kann man sagen, gerade in den USA und auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir für den US-Dollar durchaus positiv sind und hier noch einen Zielsatz von 0,94 erwarten, ist es interessant, sicherlich auch wieder in länger laufende Staatsanleihen zu investieren. Man kann es auch unter der Thematik zusammenfassen, Staatsanleihen sind eigentlich zurück im Rahmen der Anlagealternativen. Das heißt dann auch für uns, wenn wir eine Seite weiterblicken und in Betracht ziehen, dass an den Aktienmärkten tatsächlich die Gewinnschätzungen immer noch relativ robust sind, auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Gewinnausweise für das erste und zweite Quartal sehr positiv gewesen sind, bisher die Orderbücher auch noch einigermaßen gut gefüllt und abgearbeitet werden. Gehen wir aber dennoch davon aus, dass gerade jetzt im vierten Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal die Gewinne etwas bröckeln werden und auch speziell für die USA im kommenden Jahr die Gewinnschätzungen noch circa 10 bis 13% zu hoch sind. Wir rechnen also durchaus damit, dass es noch zu einer Korrektur an den Aktienmärkten kommt. Und während wir uns lange Zeit, ja, wie soll ich sagen, im Rahmen eines Konjunkturzyklus eher in der Spätphase gesehen haben, sehen wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit einer Spätphase zu einer weiteren Korrektur in etwa pari pari mit jeweils einem guten Drittel der Wahrscheinlichkeit und würden dementsprechend für ein solches Korrekturportfolio tatsächlich auch, wenn ich das jetzt mal modellhaft gesagt sagen kann, in einem gemischten globalen Portfolio 50% Aktien, 50% Renten, waren wir lange Zeit leicht untergewichtet bei nur 46%, würden dieses Untergewicht jetzt momentan aber weiter erhöhen auf dann tatsächlich nur noch eine Aktienquote von 35%. Und das, was ich eben sagte, Staatsanleihen werden durchaus interessanter. Wir erhöhen unsere Staatsanleihenquote tatsächlich von 10 auf 42% und fahren ein Stückchen weit auch die inflationsgeschützten Anleihen zurück aufgrund der Inflationserwartung. Auch dazu kann Herr Potrafke nachher sicherlich etwas mehr erzählen. In Summe, wenn ich mir eine globale Asset Allocation anschaue, und das ist unsere Empfehlung momentan auf der letzten Seite, sehen wir gerade auf der rechten Seite dieses Untergewicht resultiert im Wesentlichen aus Europa. Hintergrund ist zum einen die Unsicherheit um die Gasversorgung, logischerweise aber auch die Nähe zu dem Krieg und die Entwicklung dieses Krieges und auch die wirtschaftlichen Verflechtungen, die wir haben. Hinzu kommt auch, dass wir als Exportnation sicherlich ein Stückchen davon abhängig sind, wie weit die Dynamik weltwirtschaftlich zunimmt. Und auch da sehen wir eigentlich eher Eintrübungen, denn eine zunehmende Dynamik. Wir sind tatsächlich, was das Weltwirtschaftswachstum angeht, das erste Mal in unseren Schätzungen unter 3%. Also insofern auch vom Export her sind wir da deutlich etwas schwächer aufgestellt. In Amerika, die nicht diese Gas- oder Ölabhängigkeit haben, weil sie selber Netto-Gasexporteur sind, sind wir etwas positiver gestimmt, vor allen Dingen, sagen wir, für qualitativ gut unterstützte Titel, sogenannte Value-Titel, etwas weniger, was die Wachstumstitel betrifft, die noch stärker weiter unter dem Zinsanstieg leiden. Und auf der Rentenseite sehen wir, nachdem wir lange Zeit die Laufzeiten der Portfolien etwas niedriger gehalten, also die sogenannte Duration verkürzt gehalten haben, sind wir jetzt inzwischen wieder bei neutral. Und auch die Thematik Staatsanleihen sehen wir inzwischen sehr viel positiver. Hier hatten wir vor einem Vierteljahr noch deutliche negative Zeichen zu sehen. Positiv in allem Umfang sind es für amerikanische Investment-Grade-Unternehmensanleihen, also Unternehmensanleihen besserer Bonität, guter Bonität. Diese sollten nicht unter der Rezession so weit leiden, dass es zu Ausfällen kommt. Das könnte eher ein Thema auf der High-Yield-Seite sein, muss man sich noch genauer anschauen. So, damit möchte ich mein kurzes Update beenden. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein Bild zeichnen können, was die letzten 2 Monate mit eingebracht hat und Ihnen einen Ausblick gibt. Auch für die kommenden CIO-Calls von hier werden wir dann sicherlich wieder auf kurzfristige Perspektiven eingehen. Stehen jetzt natürlich aber auch gerne noch für Fragen zur Verfügung.
Super. Vielen Dank, Thomas. Es kamen tatsächlich zahlreiche Fragen. Einige, die dabei waren, die mich jetzt interessiert haben, die wir nicht. Die meisten Fragen kommen, vielleicht wie zu erwarten war, zur Inflation. Mhm. Also, die Fragen beziehen sich zum einen, was Welche Gefahr geht aus der berühmten Lohnpreisspirale hervor? Also wir haben es heute Morgen, habe ich zumindest im Radio gehört, 8% oder 8% plus von der IG Metall, die Lohnforderung. Hast du dazu eine Einschätzung, wie das ausgehen könnte?
Ja, also grundsätzlich ist dieses Thema natürlich ein brandgefährliches, möchte ich mal sagen, und meiner Meinung nach auch mit der Grund, warum die US-Notenbank sehr viel restriktiver agieren musste. Diese Lohnanstiege, die ich vorhin angesprochen habe, sind natürlich mit der Grund, dass die Privathaushalte mehr Geld auch für den Konsum haben und dementsprechend höhere Preise, die seitens der Unternehmen aufgrund von Vorproduktpreissteigerungen etc. weitergegeben werden, auch bezahlen können. Wir haben jetzt hier bei uns tatsächlich dieses Thema Kerninflation noch nicht auf dem Niveau, aber es stellt sich schon die Frage, was bekommen wir für Lohnabschlüsse? 8,2% ist tatsächlich die Forderung seitens der IG Metall, natürlich begründet mit der hohen Inflation, die wir momentan haben. In dieser Inflation stecken aber eben auch zu einem Großteil Energiepreise und Nahrungspreise. Und gerade die Metallindustrie, die eben auch eine sehr energiehungrige Industrie ist, hat genau die gleichen Preisanstiege. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, dass man auf der einen Seite sein Personal um 8% höher bezahlt, auf der anderen Seite auch noch höhere Kosten seitens der Energiepreise, also sprich der Vorprodukte hat, dann würden wir wahrscheinlich in diesen Bereich kommen. Man wird versuchen, höhere Preise dann auch am Markt durchzusetzen und das würde zu dieser sogenannten Lohnpreisspirale führen. Aber ich glaube nicht unbedingt daran, dass das der Fall sein wird, sondern dass man sich auf einem niedrigeren Niveau einpendelt. Aber genau da muss man momentan hinschauen. Weil Hintergrund ist, wenn die Unternehmen dann diese Preise nicht weiterkommen, dann rutschen wir sehr viel stärker möglicherweise in eine Rezession. Die Unternehmen müssten ihre Margen zusammenstreichen, was dann tatsächlich auch irgendwo in Produktionskürzungen, Kurzarbeit etc. und das dementsprechend mit stärkeren Folgen auch für die Privathaushalte Folgen haben könnte.
Okay, sehr gut. Also ja, es bleibt dementsprechend interessant und sollte man im Auge behalten. Vielleicht noch ganz kurz die zweite Frage, Ukraine. Ja, inwieweit spielt überhaupt die Entwicklung in der Ukraine jetzt aktuell in die Märkte noch mit rein? Also wird es noch verfolgt und wie wird darauf reagiert?
Ja, zwei Aspekte an der Stelle. Zum einen würde ich mal sagen, wie gesagt, die Gaspreise, die Sanktionen, die hier noch wirken. Ich sagte es bereits, wenn man mal hinschaut, Stadtwerke rechnen, würde ich mal sagen, den Gasverbrauch momentan zwischen 9 und 10 Cent ab. Das sind so die Preiserhöhungen, die es zum 1. Juli gab. Wenn man den aktuellen Spotpreis umrechnen würde, dann wären wir so um die 24 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ungefähr das 2,5-fache. Also diese Preissteigerungen oder Preisverwerfungen, die wir am Gasmarkt haben, die spielen sicherlich aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges eine Rolle. Das nächste Thema ist dann aber auch die politische Dimension oder auch die kriegerische Auseinandersetzung, wie sie sich aktuell entwickelt. Wir sehen durchaus einen Vormarsch der ukrainischen Armee. Das kann auf der einen Seite positiv gesehen werden, dass es vielleicht möglicherweise dann auch durchaus irgendwo so ja zu einer Pattsituation mit Waffenstillstandsgesprächen kommen könnte. Es kann aber genauso auch bedeuten, dass man eine erneute Mobilmachung Russlands sehen könnte. Also hier eine Aussage zu treffen wäre wahrscheinlich fahrlässig, geht mir auch nicht zu. Auf jeden Fall aber eine volatile Entscheidung, die natürlich auch für uns weiterhin deutliche Veränderungen mit sich bringen kann. Das ist die Unsicherheit, die ich ansprach, warum wir momentan auch nicht erwarten, dass gerade ausländische Investoren sich speziell in Europa in den Aktienmärkten engagieren, wenn auch die Bewertung natürlich inzwischen deutliche Abschläge gegenüber den USA hat.
Ja, ist nachvollziehbar, verstehe ich. Klar, wir erwarten natürlich keine Militärexpertise von dir, noch nicht. Aber die Einschätzung ist im Prinzip natürlich das Spannende, was in welcher Form die Märkte vielleicht Veränderungen in dieser Krise aufnehmen könnten, in welche Richtung. Aber ich finde, da hast du jetzt natürlich die Diskussion rund um US-Aktien vor Europa-Aktien wahrscheinlich schon im Kern getroffen. Okay, wir müssen leider weiter. Es sind noch viele offene Fragen, aber die müssen wir dann im Nachgang beantworten. Wir kommen jetzt zu dem zweiten und mindestens so spannenden Teil mit Professor Dr. Niklas Potrafke. Er ist der Leiter des IFO-Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie an der LMU München. Der Titel des Vortrags, ja, wohin gehen Wirtschaft und Staatsfinanzen? Also vor allem den zweiten Teil, ist natürlich sehr spannend. Und ich bin wirklich interessiert, wie die Antworten sind von Herrn Professor Potrafke. In diesem Sinne das Wort an Sie.
Ja, Wiedmann, ganz herzlichen Dank. Herr Kruse, auch herzlichen Dank. Das war ganz anregend und ich kann da, glaube ich, ganz prima anknüpfen. Meine Damen und Herren, freue mich sehr, dass Sie zuhören und hoffe, dass ich Ihnen jetzt so ein bisschen aus etwas wissenschaftlicher Perspektive und Lupe, natürlich immer mit dem Bestreben, für den öffentlichen Diskurs und auch für Sie im Anlegegeschäft nutzbar zu sein, etwas mit auf den Weg geben zu können. Der erste Teil, in der Tat, ich gehe jetzt mal weiter, geht gut voran, klick selber mit, ganz prima, soll sich mit der aktuellen Wirtschaftslage befassen. Ich mag kurz Ihnen nochmal, einige werden es schon aus Funk und Fernsehen kennen, die neuesten Zahlen vom Ifo-Geschäftsklima zeigen und auch von der Konjunkturprognose, die gerade jetzt am Montag veröffentlicht wurde. Dann mag ich was zur Inflationserwartung sagen. Und wie ich glaube, haben wir uns im Vorfeld für den heutigen Call auch genauso überlegt, gut ergänzend zur Inflationserwartung, zu dem, was Herr Kruse Ihnen schon gesagt hat. Wir machen seit ja, Investment einigen Jahren jetzt ein Economic Expert Survey, der läuft also so, wie ich mir das vorstellte, seit Anfang des Jahres, wo wir 8.000 Experten weltweit befragen zu wirtschaftlichen Einschätzungen, Wirtschaftspolitik, politisches Klima und jetzt natürlich aktuell auch zu Inflationserwartungen. Und da mag ich gern mit Ihnen die Ergebnisse diskutieren vom zweiten Quartal. Es läuft gegenwärtig auch die Umfrage fürs dritte Quartal und Sie können, es gibt, wir haben einen schönen Webauftritt. Sie können hier also schauen, wie, wenn wir in ungefähr 2 Wochen die neuesten Inflationserwartungen veröffentlichen, wie sich das entwickelt. Wir gehen dann weiter mit dem Economic Expert Survey, wo wir auch Einschätzungen zur Wirtschaftspolitik und zur politischen Lage jeweils abfragen. Ich habe das auch deswegen mit ausgewählt, weil ich denke, dass das für Sie als Anleger sehr spannend sein kann, weil wir versuchen eben mit diesen Daten wirklich zu messen von Experten. Also die Experten sind Professoren, Leute, die bei Zentralbanken arbeiten, in Ministerien, wie die politische Situation in einzelnen Ländern aussieht und wie vor allen Dingen auch die Wirtschaftspolitik eingeschätzt wird. Ja, das ist so ein bisschen komplementär zur Konjunktur. Da wird viel zu gemacht, aber Wirtschaftspolitik heute und auch mit Erwartungen einzuschätzen, das gibt es bislang noch nicht. Und dann werden wir sehen für Deutschland, ich gehe davon aus, dass Sie Deutschland mit einem speziellen Fokus immer besonders interessieren wird, dass die Wirtschaftspolitik gegenwärtig von der Regierung und auch das, was so das Aufstellen für die Zukunft anbelangt, nicht wirklich rosig eingeschätzt wird. Und wollen dann fragen, naja, woran kann das liegen oder was sind dann vielleicht so Indikatoren, wo das in Deutschland doch gar nicht so günstig aussieht. Und ich mag das als Gelegenheit nutzen und mit Ihnen die Ergebnisse vom Tragfähigkeitsbericht vom Bundesfinanzministerium zu diskutieren. Wir haben die Berechnung angefertigt. Das ist vor der Corona-Zeit. Das wird also einmal in der Legislaturperiode gemacht und Sie werden da sehen, dass schon vor Corona und vor dem Putin-Krieg es alles andere als gut ausgesehen hat um die Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen. Und da müssen wir halt fragen, naja, was heißt das eigentlich und wie kann man darauf reagieren? Und ich mag deswegen nicht, oder mag nicht einen rein deskriptiven Vortrag halten, sondern Ihnen noch ein bisschen was mit an die Hand geben, ein Policy-Tool diskutieren und so ein bisschen auf die Fiskalregeln, worunter auch die deutsche Schuldenbremse fällt, eingehen, die jetzt so ein bisschen rund um Krieg und Energiekrise und Ähnliches fast schon vergessen scheint. Und wir haben hier eine neue Studie, ist noch nicht veröffentlicht, ist noch im Überarbeitungsprozess zu Fiskalregeln und Wirtschaftswachstum und mag Ihnen zeigen, wie Fiskalregeln auf Wirtschaftswachstum gewirkt haben und habe dann ein paar Implikationen zum Schluss für Sie mit. Aktuelle Wirtschaftslage. Ifo-Geschäftsklima-Index vom August. Sie wissen, der kommt einmal im Monat, immer zum Ende des Monats. Also wir müssen hier noch 2 Wochen warten, bis wir die Septemberzahlen sehen. Aber Sie werden sich erinnern, bereits im August ist der Ifo-Geschäftsklima-Index gesunken, nochmal leicht im Vergleich zum Juli und die Erwartungen und auch die Geschäftslage sind einfach nicht günstig. Ja, Ifo-Geschäftsklima, die rote Linie, vielleicht auch nochmal, um alle abzuholen, das ist der Durchschnitt aus der Geschäftslage. Also wir fragen da so 9.000 Unternehmen und man sagt, wie sieht es gegenwärtig bei euch aus? Und dann fragen wir auch nach Erwartungen. Also was meint ihr, liebe Unternehmen, wie es in 6 Monaten von heute aussehen wird? Und der Durchschnitt daraus ist das Geschäftsklima. Und Sie sehen, im Level sind die Erwartungen deutlich unterhalb von der Geschäftslage. Also die Unternehmen in Deutschland, die blicken auch nicht wirklich mit Optimismus in die Zukunft. Ja? Jetzt kann man fragen, woran liegt das? Naja, das liegt hier. Das wissen wir von den Zahlen des IFO-Geschäftsklima-Index an den gestiegenen Energiepreisen. Ja, das war sozusagen einer von den Gründen, die Kollegen und Unternehmen einfach uns mit auf den Weg gegeben haben. So, jetzt hatten wir am Montag aber, und Herr Kruse, Sie hatten das ja auch schon angesprochen, unsere Konjunkturprognose. Und die Kollegen aus der Konjunkturabteilung haben errechnet anhand von Prognosemodellen, dass die Konjunktur also abkühlen wird. Wir werden jetzt in dem Jahr 1,6%, nur noch 1,6% Wachstum haben und die Kollegen rechnen wirklich fürs nächste Jahr mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,3%. Ja, das sind, wie gesagt, Ergebnisse aus Prognosemodellen, relativ komplex. Da gibt es auch Inflationszahlen zu. Herr Kruse, Sie haben das auch angesprochen. Die liegen bei 8,1% in diesem Jahr und 9,3% im nächsten Jahr. Wie gesagt, aus so großen Makromodellen sind das Ergebnisse. Und man kann das gut ergänzen, denke ich, mit Erwartungen. Ja? Und ich mag also Begriffe Prognose und Erwartungen. Das müssen wir ein bisschen sorgfältig auseinanderhalten. Ich glaube, dass die Erwartungen natürlich besonders stark am Nabel der Zeit sind. Ja? Wenn man also Leute fragt, Unternehmen fragt oder Wirtschaftsexperten fragt, was meint ihr, was meinen Sie, wie das in der Zukunft aussieht mit Inflation? Und das ist das Nächste, was ich Ihnen zeigen mag. Inflationserwartungen nochmal von Wirtschaftsexperten weltweit. Also das ist ein großes Asset. Ja. Wir haben hier Experten aus über 130 Ländern im Sample, die 99,5% vom BIP der Welt abbilden und haben hier wirklich Power. Das ist sozusagen ein großes Investment von meiner Gruppe, was wir getätigt haben. Und ich habe hier die Ergebnisse mit vom zweiten Quartal. Und schauen Sie, wir hatten im Schnitt Inflationserwartung für dieses Jahr von 7,7%. Inflationserwartung fürs nächste Jahr von 6,2% und Inflationserwartung fürs Jahr 2026 von 4,5%. Und als ich das gesehen habe, dachte ich erstmal hoppla, nicht? Weil das heißt letztlich, die Experten gehen davon aus, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Ja, man rechnet also damit und nochmal, das sind ja Steigerungen von Jahr zu Jahr. Wir reden hier nicht über Niveaueffekte, sondern wir reden über Steigerungen von Jahr zu Jahr, wie sich also das Preisniveau von einem Jahr auf das nächste dann nochmal erhöhen wird, dass also diese die Entwicklung quasi von wirklich hohen Inflationsraten noch nicht zu Ende sein wird. Warum sage ich das? Sie sehen den schwarzen Balken in der Mitte, das ist bei 2,7%. Die tatsächliche Inflationsrate, die wir weltweit im Schnitt über die letzte Dekade hatten. Ja, da hatten wir von den Jahren 2010 bis 2019 2,7% Inflationsrate. Das sind 5 Prozentpunkte weniger als die Inflationserwartung von 7,7% im Jahr 2022. Also wir erleben gegenwärtig in der Tat ganz, ganz kräftige Inflation und die Experten gehen eben davon aus, dass das weltweit nicht so schnell ein Ende haben wird. Ja. Muss man dazu auch wissen, und deshalb hier die Weltkarte, dass das regional stark variiert. Also es gibt einzelne Länder und Regionen, wie zum Beispiel Südamerika und auch Teile Afrikas und Asiens, wo die Inflationsrate besonders hoch ist, also wo wir teilweise exorbitant hohe Inflationsraten haben oder Erwartungen haben von über 20%, in einigen Ländern von 100% Inflation, was also wirklich massiv ist und natürlich Sie interessiert Deutschland, deshalb sehen Sie da oben die Zahl, also die Experten haben nochmal im zweiten Quartal für Deutschland mit 7,2% Inflation gerechnet und es läuft gerade die gegenwärtige Umfrage, die Zahlen habe ich in 2 Wochen und wir gehen alle deutlich davon aus, dass diese Inflationserwartungen für Deutschland und weltweit auch nochmal deutlich nach oben korrigiert werden. Ja, sind wir gespannt, was rauskommt bei den nächsten Befragung. Nächster Teil zur Einschätzung der Wirtschaftspolitik und politischen Lage. Auch hier was ich denke, was ein neues Tool, wenn Sie so wollen, neues Maß, was für Sie interessant sein könnte, auch für Anlage, vielleicht auch für Investitionsentscheidungen, wenn Sie darüber nachdenken, in einzelnen Regionen oder Länder zu investieren. Wir haben hier ein Maß, was die politische Lage beschreibt. Wir fragen hier die Experten zu Performance der Regierung und zur politischen Stabilität. Ich mag Ihnen jetzt kurz die Achsen erklären, dass Sie wissen, wie das einzuschätzen ist. Wir fragen hier nach Veränderungen von einem Quartal zum nächsten. Und die Experten haben auf einer Skala von Ihnen zur Verfügung stehend minus 100, das wäre ein Desaster, bis plus 100, ganz prima, die Möglichkeit zu sagen, wie sich Ihrer Meinung nach die Performance der Regierung vom einem Quartal im Vergleich zum letzten Quartal verändert hat und wie sich die politische Stabilität, das ist natürlich wichtig hier für Entwicklungsländer oder für Länder, wo es Konflikte gibt beispielsweise, von einem Quartal aufs nächste verändert hat. Wir fragen ganz bewusst nach Veränderungsraten und nicht nach Niveaus. Weil wenn ich einen Experten nach Niveaus frage und sage, wie sieht es mit der politischen Stabilität in Deutschland aus, gibt mir das auf einer Skala von 1 bis 100,
dann wird er mir sagen, ja, womit soll ich das vergleichen? Ne? In Deutschland sieht es ganz gut aus, vielleicht ein bisschen schlechter als in Skandinavien, aber im Vergleich zum afrikanischen Land mag das bei uns ganz rosig sein. Also wir haben hier Probleme oder hätten Probleme mit Level-Up-Fragen und fragen deshalb ganz bewusst nach Veränderungen. Und ich denke, dass das für Sie als Beobachter des Marktes, was ja sehr dynamisch ist, interessant ist, weil Sie Veränderungen über die Zeit von einem Quartal zum nächsten beobachten können. Und hier hatten wir einen Lichtblick im zweiten Quartal. Sie sehen, dass sich die politische Stabilität weltweit im zweiten Quartal 2022 verbessert hat. So, jetzt kann man fragen, erstmal Good News, ist immer gut. Woran wird das gelegen haben? Es wird daran gelegen haben, dass unsere Einschätzung der Lage im ersten Quartal 2022 natürlich ein Desaster war. Ja, wir hatten den Putin-Angriff, 24. Februar, und ich weiß nicht, wie es Ihnen erging, aber ich war zutiefst besorgt Ende Februar, Anfang März, wusste nicht, wie das überhaupt weitergehen soll auf dem Planeten. Und man wusste dann im Laufe des Frühjahrs, wo sozusagen die allerschlimmsten Befürchtungen ausgeblieben sind, dass wir vielleicht noch einigermaßen gut davonkommen. Und das ist unsere Erklärung dafür, warum im Vergleich zweites zum ersten Quartal die politische Lage einfach deutlich besser eingeschätzt wurde. Ja? Sie finden auch die Ergebnisse übrigens auch mit Weltkarten bei uns auf der Webpage. Wir fragen dann auch weiter zur Wirtschaftspolitik und fragen, wie schätzen Sie die Veränderung der Wirtschaftspolitik gegenwärtig ein, ganz allgemein, und wie schätzen Sie ein, wie die Wirtschaftspolitik der Herausforderungen der Zukunft adressiert. Also ein Beispiel mag sein, woran kann man denken, Rentenpolitik, ja, also sämtliche Dinge, die dynamisch sind. Aber auch jetzt Fragen rund um Gas natürlich, haben wir auch lange unterschätzt, rund um Fragen, demografische Dinge, Gesundheitspolitik und solche Dinge, wo man also wirklich in die Zukunft projizieren muss. Das ist etwas, was wir abfangen wollen. Und Sie sehen hier, dass das insgesamt recht positiv gesehen wurde weltweit. Die Ausnahmen haben wir oft in Afrika und hier natürlich auch in Osteuropa. Der Ukraine-Krieg schlägt hier natürlich rein. Positiv insofern, als dass die Experten gesagt haben, es war im zweiten Quartal etwas besser als im ersten Jahr. Deutschland aber, jetzt schauen Sie nochmal auf die Überschrift von der Folie, ist das schon rausgenommen gewesen, auch deutlich schlechter als in Westeuropa insgesamt. Die Experten waren also, haben gesagt, dass die Wirtschaftspolitik insgesamt und was die Herausforderungen der Zukunft anbelangt, nicht wirklich günstig war. Wir haben ja sogar leicht negative Werte. Und jetzt kann man fragen, woran mag das liegen? Das haben wir die Experten im Einzelnen nicht gefragt, aber wir können gucken, wo liegt dann bei uns in Deutschland der Hase im Pfeffer. Und ich mag mit Ihnen Tragfähigkeitsfragen diskutieren. Ich habe die Staatsverschuldungsquote mitgebracht. Sie sehen, dass die Staatsverschuldungsquote rund um die Krise, die wir 2007, 2008, 2009, 2010 hatten, drastisch gestiegen war, 2010 über 80%, und uns ist dann gelungen, sicherlich auch mit, also neben niedrigen Zinsen und neben einer guten Konjunktur in der letzten Dekade, aber auch mit durch kluge Entscheidungen von Bund und Ländern hier in Deutschland die Schuldenbremse einzuführen, die Staatsverschuldungsquote zu reduzieren. Und wenn Sie schauen, wir hatten vor Corona es wirklich geschafft, die 60%-Marke zu erreichen, 60% Staatsverschuldungsquote, also Staatsschulden gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Maastricht sagt, 60% sollten wir haben, darauf hatten wir uns auch international alle mal verständigt, und uns war das also vor Corona gelungen, es gut einzuhalten. Die gestrichelte Linie ist eine Projektion, wie es wohl ohne Corona und natürlich auch ohne den Russlandkrieg hier weitergegangen wäre. Dann kam Covid, und Covid hat die Staatsverschuldungsquote um 10 Prozentpunkte steigen lassen, von 60% auf 70%. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie das mit Rettungspaketen und einfach großen Unsicherheiten, einer schlechten konjunkturellen Lage und auch Aussichten in Zukunft weitergeht. Nun ist die Staatsverschuldungsquote ein guter Indikator, um sich so ein erstes Bild machen zu können, wie es ausschaut mit Staatsfinanzen, aber es ist natürlich nicht umfassend und auch einfach nicht geeignet, um wirklich belastbar was zur Tragfähigkeit sagen zu können. Man muss das ein bisschen differenzierter machen. Wir haben ja mit dem Kollegen Martin Werding für das BMF, das Bundesfinanzministerium, einen Tragfähigkeitsbericht gemacht, und ich mag Ihnen ein paar zentrale Ergebnisse mitbringen. Nochmal, das sind Ergebnisse, die direkt im März 2020 veröffentlicht wurden. Das wird einmal in der Legislaturperiode gemacht. Ich habe Ihnen hier mitgebracht die Entwicklung der Primärausgaben am BIP, und wir sehen hier, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Primärausgaben auch in Zukunft steigen werden, in Abhängigkeit von unterschiedlichen Szenarien. Sie sehen hier zwei Varianten, so nennen wir das, eine Variante T plus und eine Variante T minus. Plus wäre günstig, minus wäre eher nicht so günstig. innerhalb eines Korridors, der uns als nicht extrem erschien, keineswegs, wo wir also ohne von Covid was zu wissen und ohne was von Putin und dem Krieg zu wissen, davon ausgegangen sind, wie sich die Primärausgaben entwickeln werden. Wir haben das Gleiche auch gemacht für die Staatsverschuldungsquote. Da durfte man noch weiter vom Senken der Quote ausgehen. Aber Sie sehen auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig hier, dass auch in beiden Szenarien ohne Covid und ohne den Krieg die Staatsverschuldungsquote in den nächsten Jahren wieder deutlich gestiegen wäre. Und das liegt vor allen Dingen an einem Thema, was uns seit Jahrzehnten bekannt ist, aber was wir nicht wirklich ernsthaft adressieren, eben an der Alterung der Gesellschaft. Ja, die demografische Entwicklung, die schlägt hier voll rein und die hätte auch ohne Covid und ohne Putin dafür gesorgt, dass die Staatsverschuldungsquote steigt. So, jetzt ist das immer noch so ein bisschen deskriptiv und bezieht sich immer noch auf Projektionen. Was wir machen, um wirklich was zur Tragfähigkeit sagen zu können, ist eine sogenannte Tragfähigkeitslücke zu berechnen. Dahinter steht theoretisch ein Konzept von einer intertemporalen Budgetrestriktion, die eingehalten werden muss. Also man fragt sich, wie muss eigentlich ein Haushalt gestaltet werden, dass es irgendwann mal gelingt, dass wir keine Schulden mehr haben und mit den Einnahmen, die wir haben, unsere Ausgaben bestreiten können und die Schulden zurückgeführt werden können. Und das macht im Prinzip hier die Indikatoren, die Sie sehen. Wir haben zwei, S1, wo die 2060 dran steht, das ist ein relativ laxer Indikator, der sagt, was müssten wir denn jetzt eigentlich mit unserem Budget machen, um im Jahr 2060 Maastricht einzuhalten und eine Staatsverschuldungsquote von 60% zu haben. Und S2, das ist der eigentliche Tragfähigkeitsindikator, der sagt, was müssten wir dann machen, dass es uns bei einem unendlichen Zeithorizont, also zugegebenermaßen sehr, sehr langfristig orientiert, gelingt, unsere Schulden einfach zu tilgen und Einnahmen gleich Ausgaben zu haben. Und die Ergebnisse sagen hier, bei dem S1-Indikator hätten wir einen jährlichen Konsolidierungsbedarf, das ist ein Überschuss in Prozent des BIP von 0,27 bis 2,27% des BIP haben müssen und beim S2-Indikator von 1,49 bis 4,1% des BIP. Ich sage nochmal, Überschuss pro Jahr. Überschuss, nichts Defizit, Überschuss von rund, das, wenn man das in absoluten Beträgen ausdrückt, waren das so 50 bis 140 Milliarden Euro pro Jahr, was wir sozusagen hätten machen müssen, ohne Covid und ohne Putin. Und das war damals schon eigentlich eine klare Ansage, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir einfach unsere Staatsfinanzen in den Griff kriegen und wie wir berücksichtigen können, besser berücksichtigen, dass einfach unsere Gesellschaft altert. Und jetzt mag ich schließen, wenn Sie so wollen, ein paar Folien habe ich dann noch, aber inhaltlich schließen oder konzeptionell für den Vortrag mit einer Maßnahme, mit einem Tool, und die Maßnahme sind Fiskalregeln. Neue Arbeit, die ich mit Klaus Gründler, einem Kollegen hier aus München, mache. Und wir gucken uns an, das hat natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch, in erster Linie einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, der helfen soll, einfach auch zu beraten und Anlegern wie Ihnen einfach auch ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Wir gucken uns hier drei große Datensätze an, und zwar einen historischen Datensatz mit 54 Ländern von 1789 bis 1950, ein modernes Sample für 102 Länder 1985 bis 2019 und dann einen Datensatz für 10 Föderalstaaten, 92 bis 2012, das liegt da so ein bisschen an Datenverfügbarkeit, wie gut man da Wachstum approximieren kann. Also Föderalstaaten sind Deutschland, Amerika ist dabei, die Schweiz ist dabei, Österreich ist dabei, Kanada ist dabei. Und gucken uns da an, wie Fiskalregeln, wie die deutsche Schuldenbremse sich ausgewirkt haben auf Wirtschaftswachstum. Und wir zeigen anhand von allen drei Datensätzen, dass es eine durchgängig positive Korrelation gegeben hat. Das heißt also, Länder und Gebietskörperschaften, die in ihren Verfassung verankerten Fiskalregeln hatten, die sind deutlich schneller gewachsen als Länder und Gebietskörperschaften, die das nicht hatten. Und dann wird, weil bei uns in der Wissenschaft ganz wichtig ist, zwischen Korrelation und Kausalität zu differenzieren, für das moderne Sample können wir auch kausal identifizieren und können sagen, können Ursache und Wirkung auseinanderhalten und können sagen, ja, die in den Verfassungen verankerten Fiskalregeln haben einfach zu höherem Wirtschaftswachstum geführt. Warum soll das so sein? Na, die Klassiker haben damals gesagt, schuldenfinanzierte Staatsausgaben, die verdrängen private Investitionen und die Privaten wissen besser sozusagen, wo der Schuh drückt und wo das Geld rein soll als der Staat. Das ist so ein bisschen, also es kommt von Ricardo und von Smith, das ist einige hundert Jahre alt, das ist heute differenzierter, aber ich mag zwei Argumente kurz ansprechen, warum Fiskalregeln wirklich helfen sollten. Einmal, sie zwingen die Politik zu sorgfältigem Abwägen. Sie zwingen Politiker ganz sorgfältig zu entscheiden, wofür Geld ausgegeben werden sollte und wofür nicht. Man kann also sagen, wir haben eine effiziente Mittelverwendung. Und dann erhöhen die Fiskalregeln Vertrauen in die Fiskalpolitik. Wir haben Vertrauen, ich sehe das hier bei Amundi, das ist sozusagen natürlich eins der ganz großen Stichwörter, die sie haben und die sie als Anleger natürlich umtreibt. Vertrauen spielt auch an den Märkten natürlich eine riesengroße Rolle. Und so ist das hier ähnlich auch mit Vertrauen in die Fiskalpolitik. Ich mag mich darauf verlassen können, dass der Staat auch solide haushaltet und dass ich in der Zukunft beispielsweise nicht mit großen Steuererhöhungen zu rechnen habe, weil das Defizit heute so hoch ist. Und, Herr Kruse, jetzt komme ich zurück, da habe ich an Ihrem Vortrag öfter dran gedacht, weil Sie viel über die Risikoprämien letztlich gesprochen haben und auch nochmal den Punkt gemacht haben, dass Staatsanleihen attraktiver wären. Das ist für einen Anleger natürlich nett, aber aus Staatsperspektive ist es schlecht, wenn Risikoprämien steigen. Und es für den Staat einfach immer teurer wird, sich zu verschulden. Das ist natürlich auch was, was wir volkswirtschaftlich jetzt bei der Situation bedenken müssen, wenn die Zinsen steigen. Das Verschulden an sich wird für den Staat immer teurer und das verdrängt die Ausgaben in anderen Positionen. Und wir wissen, dass also Fiskalregeln helfen, Risikoprämien zu reduzieren. Jetzt mögen die Verfechter davon die Schuldenbremse über den Jordan zu werfen und sagen, naja, aber Fiskalregeln können auch kontraproduktiv sein. Die sind das dann, wenn die Multiplikatoren größer als 1 sind, wenn, wie Keynes damals sagte, es wirklich so ist, dass man mit einem Euro, den man an Staatsausgaben in die Hand nimmt, mehr als 1 Euro BIP-Wachstum rauskriegt. Das ist in der Literatur umstritten. Wir wissen, das ist eine Rezession so, aber gilt eben nicht allgemein. Und wir wissen, dass Fiskalregeln dann schwierig wären, wenn sie in Rezessionen, wie wir sie jetzt wieder erleben werden, eine expansive Fiskalpolitik nicht zulassen würden. Also wir brauchen Ausnahmeregeln. Gut. Ich hoffe, dass die Argumente Ihnen vielleicht helfen, auch gegenwärtige Lagen nochmal einzuschätzen, vielleicht auch in Diskussionen, wenn Sie über die Schuldenbremse, die ich für ein ganz wichtiges Tool halte, diskutieren sollten. Ich habe Ihnen jetzt zum Schluss ein paar Ergebnisse mitgebracht, wo wir vergleichen, wie Länder gewachsen sind, also hier das historische Sample und das subnationale Sample, die einmal keine Fiskalregeln in den Verfassungen hatten und Länder, die das hatten. Sie sehen bei dem Mittelwertvergleich, dass die Wachstumsraten in den Ländern, die die Fiskalregeln in den Verfassungen hatten, höher waren als den Ländern, die das nicht hatten. Das gilt auch für das moderne Sample. Und wir machen jetzt natürlich technisch noch anspruchsvollere Sachen. Also ich vergleiche mit Ihnen einfach Mittelwerte. Das ist sozusagen so ein erster Schritt. Aber ich glaube, für einen Anlass wie heute ganz prima, um einfach die Ergebnisse verdauen zu können. Und ja, Sie sollten mitnehmen, dass unsere Studie in der Tat zeigt, dass Fiskalregeln helfen, Wirtschaftswachstum zu beflügeln. Und vielleicht sollten wir darüber insgesamt nochmal sprechen. So, was nehmen wir mit vom Vortrag? Also Wirtschaftslage passt auch zu dem, was Herr Kruse gesagt hat, ist gegenwärtig einfach nicht gut. Wir haben hohe Inflationserwartungen. Ich habe Ihnen das gezeigt anhand von Experteneinschätzungen vom Economic Expert Survey. Können Sie gerne bei uns auf der Webpage auch weiter verfolgen. Wir veröffentlichen die Daten immer. Und haben uns dann Gedanken gemacht, weil das EES auch gezeigt hat, naja, in Deutschland schätzen die Experten auch die Wirtschaftspolitik nicht so günstig ein, woran das liegen kann. Haben uns Staatsfinanzen angeschaut und ein bisschen über die Tragfähigkeit gesprochen. Und ich habe Ihnen nochmal ein Plädoyer mit auf den Weg gegeben dafür, dass Fiskalregeln helfen könnten, einfach unser Tragfähigkeitsproblem in den Griff zu kriegen, vor allen Dingen, weil sie Wirtschaftswachstum beflügeln. Und jetzt, ich gucke Herrn Wiedemann, es gibt vielleicht noch ein paar Fragen. Kann man diskutieren, wie das vielleicht gemacht werden kann. Ich würde hier vielleicht auf konsumtive Ausgaben und auf das Renteneintrittsalter nochmal abstellen, aber ich glaube, auch mit Blick auf die Uhr, ich mache einen Punkt und freue mich auf ein paar Fragen von Ihnen. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen. Tatsächlich, das wäre die Frage auch für mich gewesen, weil ich habe schon natürlich immer wieder bei Ihnen durchklingen hören, dass tatsächlich wahrscheinlich so der größte wichtigste Punkt, den wir auf jeden Fall angehen müssten, um da wirklich auch in Richtung Schuldenbremse etc. erfolgreich zu sein, wäre eben das ganze Thema Rente. Okay, das eine ist Renteneintrittsalter. Jetzt gibt es ja auch von der Ampelkoalition ein paar Bestrebungen generell zu Rentenmodellierung, also sprich vielleicht auch, dass man das Ganze an dem Aktienmarkt knüpfen könnte, Marktinvestment machen könnte. Was halten Sie denn davon? Ist das durchsetzbar? Also können wir in Deutschland tatsächlich auch eine Rentenfinanzierung hinbekommen, die tatsächlich auch was mit Aktien zu tun hat?
Also eine vollständige, gute Frage. Eine vollständige Finanzierung über Aktien und über Kapitalmärkte ist illusorisch. Das wurde vor 20 Jahren groß diskutiert, ein Umstieg wir haben gegenwärtiges Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung zum sogenannten Kapitaldeckungsverfahren. Und das würde natürlich uns sozusagen von dem demografischen Risiko entkoppeln. Die Schwierigkeit ist aber, dass wir eine Generation, nämlich die Generation, die sich jetzt sozusagen auf die Rentenzahlung verlassen hat, aus dem gegenwärtigen System, die müssten wir sozusagen voll auslösen, wenn man jetzt umsteigen wollte. Ja? Also die gegenwärtig junge Generation müsste dann für sich am Kapitalmarkt ansparen und müsste, so gehört sich, die gegenwärtig alte Generation, die sich auf die Renten verlassen hat, mit auslösen. Und das ist, ich habe als ich angefangen habe, als Student mit den Fragen auseinanderzusetzen, dachte ich, das wäre die Lösung, aber das ist, wenn man sich das gut anguckt, sehr, sehr ambitioniert, das zu machen. Was wir brauchen, glaube ich, sind einfach immer mehr kapitalgedeckte Elemente, da haben Sie recht. Und ich meine, man hat sogar schon mit Riester angefangen, da etwas zu helfen. Ich glaube, es bleibt letztlich viel auch im Privaten, also dass man sich da sozusagen keine Illusionen hergeben darf, dass einfach aus dem, was gesetzlich gegenwärtig passiert, nicht mehr so viel zu holen ist, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Es sei denn, wir kriegen irgendwann demografisch doch nochmal die Wende. Ja.
Und das haben wir noch nicht abgeschrieben, ja.
Nein. Gut, ich meine, dass das Kinderkriegen ist wichtig. Ne? Adenauer hat damals ja gesagt, dass das eingeführt wurde im Streit mit Ludwig Erhard. Kinder kriegen die Leute immer und Ludwig Erhard hat gesagt, so glaubt er daran nicht. Und das war, ne, war 57 damals die Debatte. Ich glaube hier aber, dass wir in der Gesellschaft einfach viel ehrlicher und härter darauf dringen müssen, dass das Renteneintrittsalter steigt. Das muss deutlich angepasst werden, natürlich an die Lebenserwartung. Also das ist, glaube ich, da der Schlüssel. Und genau, ich glaube, das wäre sozusagen, deshalb steht es unten auch auf meinen Folien. Ich glaube, das ist die wichtigste Reform, die wir in Deutschland machen müssen. Die wichtigste Reform.
Okay, ist schon eine starke Aussage, ja. Also natürlich, ich jetzt aus beruflichem Ehrgeiz, ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne ist natürlich ein Herzensanliegen von uns. von daher finde ich es ja auch okay, wenn Sie sagen, kapitalgedeckte Elemente können auch im privaten Bereich sein. Was mich dann natürlich nur immer fuchsig macht, ist, dass es steuerlich halt tatsächlich in Deutschland nicht wirklich gefördert wird, ja. Also sprich, dass jeder so viel ansparen kann, wie er will, und wenn es dann verkauft wird, dann zahlt er einfach die volle Steuern drauf. Ganz egal in welchem Topf oder wie auch immer, ja. Also das sind halt schon so Sachen, die das Ganze kritisch sehen. Okay. Und in dem Zusammenhang dann vielleicht noch, um auch ein bisschen so den Bogen zu spannen, weil ich finde, bei Thomas Kruse war auch, finde ich zumindest von der Resonanz der Fragen, das meiste ging halt schon in Richtung Inflation, ja. Mhm. Bei ihm ja auch. Und Sie haben es ja schon gesagt, ja, also natürlich ist irgendeine Form fiskalischer Einschnitte umso schwieriger, wenn man in der Rezession ist und dann natürlich im Zusammenhang mit Inflation, also sprich Altersarmut und so weiter. Also wie kann oder wie sollte aus Ihrer Sicht die aktuelle Politik, ich meine Lindner, Habeck, in dem Zusammenhang agieren? Also welche Spielräume haben die überhaupt, ohne dass die öffentlich am Pranger stehen?
Also ich glaube, was wichtig ist, ist zielgenauer zu helfen. Das hat in der Vergangenheit nicht gut geklappt. Also sowas wie ein Tankrabatt oder einfach eine Mehrwertsteuersenkung, das kommt ja allen zugute und differenziert einfach nicht genug. Also ich glaube, wir müssen viel zielgenauer den wirklich Bedürftigen helfen, eher in Form von Transfers, als letztlich mit der Gießkanne zu verteilen. Genau, also da klare Ansage, was Maßnahmen anbelangt, also Transfers für Bedürftige. Ja. Insgesamt muss man einfach sagen, die Situation ist nicht günstig. Wir haben ganz massive Schocks auf dem Energiemarkt. Wir haben massive Preissteigerungen. Wir haben große Unsicherheit einfach auch durch die Konflikte. Und das ist eine Situation, das muss man sich bewusst machen. Und der Staat kann das nicht alles auffangen. Es kann nicht überall gerettet werden. Letztlich heißt es auch in der Gesellschaft, dass wir, wenn wir einfach unseren Wohlstand halten wollen, einfach mehr anpacken müssen. Und da darf man nicht viel drum rumreden. Ich glaube, das muss man vielleicht auch offener kommunizieren.
Ja, das stimmt. Freut mich, danke Ihnen auch. Also in dem Zusammenhang offen Kommunikation und auch im Sinne von Anschluss, wie es weitergeht, ja, erfahren Sie zum Beispiel am 28.09. um 13 Uhr in der Amundi Investment Konferenz, unter anderem eben wieder mit Thomas Kruse, Thorsten Weinelt, CIO der Commerzbank, Professor Dr. Claudia Kempfert, Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, oder am nächsten Product Call, der ist am 20.09. um 13 Uhr zum KBI Global Energy Transition Fund, logischerweise auch ein aktuelles Thema. Oder nächstes CIO Call, also ähnliches Format eben wie heute, am 13.10. um 13 Uhr. So, dann vielen Dank an die Zuhörer, vielen, vielen Dank an die Redner. Es war sehr spannend. Vielen Dank auch für die rege Teilnahme, für die vielen Fragen. War wirklich sehr interessant und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wiederhören.